Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt. In Bachmut im Osten der Ukraine tobt gerade eine der blutigsten Schlachten des Krieges. Russen und Ukrainer stehen sich tagtäglich gegenüber und kämpfen um jede Straßenzeile und jedes Haus. Im Militär bezeichnet man diese Art des Kampfes auch als Orts- und Häuserkampf. Und genau darum geht es uns in der heutigen Ausgabe von Nachgefragt. Als Gesprächspartner steht mir gegenüber Herr Oberstleutnant André Knappe. Er ist Kommandeur des 1. Bataillons des Objektschutzregiments der Luftwaffe. Schönen guten Tag, Herr Oberstleutnant.
Guten Tag, Herr Hauptmann.
Herr Oberstleutnant, Sie haben uns hier einiges an Material mitgebracht. Darauf werden wir im späteren Verlauf des Interviews noch eingehen. Beginnen wir doch gleich bei Ihnen. Sie sind Objektschützer der Luftwaffe. Vielleicht können sich nicht alle unserer Zuschauerinnen und Zuschauer darunter etwas vorstellen. Vielleicht können Sie daher eingangs erklären, was man als Objektschützer macht und was das mit dem Orts- und Häuserkampf zu tun hat.
Der Auftrag des Objektschutzregiments der Luftwaffe ist der Aufbau, Schutz und Betrieb eines Flugplatzes, eines militärischen Flugplatzes im Einsatzgebiet. Dazu haben wir logistische Komponenten zum Betrieb eines Flugplatzes. Dazu haben wir Komponenten wie Brandschutz. Dazu haben wir Pioniere, die zum Beispiel eine Startbahn instand setzen könnten bei Beschädigung. Und wir haben darüber hinaus auch Kräfte, die dafür vorgesehen sind, einen solchen Einsatzflugplatz zu schützen. Das fängt an von Zutrittskontrolle, wer auf diesem Flugplatz überhaupt drauf darf. Das geht aber auch hin bis zum Schutz der An- und Abflugsektoren durch Raumpatrouillen, durch den Raumschutz. Das bedeutet, das ist ein infanteristisch eingesetzter Verband mit seinen Fähigkeiten. Und im Rahmen dessen ist auch Orts- und Häuserkampf ein Teilabschnitt im Rahmen unserer Ausbildung, der eine hohe Bedeutung hat. Auf so einem Flugplatz zum Beispiel befinden sich über 200 Gebäude, angefangen vom einfachen Trafogebäude bis zum mehrstöckigen Bürokomplex. Und im Rahmen dessen ist es für uns wichtig, dass wir in der Lage sind, wenn jemand eingedrungen ist in unsere Einsatzliegenschaft auf so einem solchen Flugplatz, dass wir in der Lage sind, ihn schnell aufzuspüren und ihn entsprechend auch schnell festzusetzen.
Wenn wir jetzt mal zur Ukraine blicken, erst hatten wir Mariupol, dann Severodonetsk, inzwischen Bachmut. Man könnte meinen, dass die entscheidenden Schlachten des Krieges in Ortschaften entschieden werden. Vielleicht können Sie eingangs mal erklären, was bedeutet denn Orts- und Häuserkampf überhaupt?
Sie haben absolut recht. Der aktuelle Krieg in der Ukraine, aber auch künftige Kriege werden in urbaner Infrastruktur ausgetragen werden. Das liegt daran, dass 3/4 der Weltbevölkerung sich in urbanen Infrastrukturen aufhält, inzwischen dort lebt. Wir haben eine Verdreifachung seit 1975 von Millionenstädten, Megacities. Jeder 1/8 der Weltbevölkerung lebt in solchen Ballungszentren. Das bedeutet, dass Orts- und Häuserkampf für uns eine sehr, sehr wesentliche und eine sehr wichtige Bedeutung hat. Der Orts- und Häuserkampf selber ist ja sehr komplex. Sie haben eine 360-Grad-Bedrohung, wenn Sie in urbaner Infrastruktur operieren. Jede Straße kann ein Schusskanal sein. Sie könnten jederzeit in einen Hinterhalt geraten. Sie haben schnell wechselnde Kampfentfernungen von 1 Meter bis zu dann plötzlich 300 Metern. Sie haben Hindernisse gewollt und ungewollter Art vor sich. Sie haben Zivilbevölkerung in urbaner Struktur. Selbst wenn eine Stadt geräumt ist wie Bachmut, werden Sie immer noch mehrere tausend Zivilisten dort vor Ort finden. Und das macht das Ganze unheimlich komplex.
Was würden Sie denn sagen, warum spielt der Orts- und Häuserkampf gerade in der Ukraine eine so große Rolle? Man könnte ja annehmen, dass in einem so großen Flächenstaat die Kampfhandlungen hauptsächlich auf der weiten Fläche stattfinden und eben nicht in den Städten und Ortschaften.
Es geht nicht um die Ortschaft an sich, sondern es geht auch um die Infrastruktur in Ortschaften. Sie haben Versorgungswege, Kommunikationswege. Sie haben die Wasserversorgung, Energieversorgung, Medien. All das findet in Ortschaften statt und von da sind Ortschaften von enormer Bedeutung. Darüber hinaus ist es so, in Bachmut, Bachmut hat eine unheimlich hohe symbolische Wirkung, sowohl für die russische Seite wie auch für die ukrainische Seite. Beide Seiten sind bereit, unheimlich viel Personal und Material einzusetzen, um Bachmut zu halten bzw. Bachmut einzunehmen. Wir haben teilweise Tage, wo sie Verlustraten haben von 600 russischen Soldaten und auf der anderen Seite 100 ukrainische Soldaten. Wir haben einen unheimlich hohen Munitionsverbrauch dort. Also neben einmal dem psychologischen Effekt dieser Stadt und auch der Bedeutung der Stadt ist aber auch diese Abnutzungsrate ein Argument zum Halten der Stadt Bachmut auf ukrainischer Seite. Ob das am Ende des Tages auch den Verlauf des weiteren Krieges entscheiden wird, das wird sich noch zeigen. Es ist durchaus denkbar, dass die russischen Streitkräfte so hohe Verluste haben und auch einen so hohen Munitionsverbrauch haben, dass sie nicht mehr genügend Personal in der Frühjahrsoffensive massieren können und dass sie nicht genügend Munition haben, um die Frühjahrsoffensive so erfolgreich durchzuführen, wie sie es möchten.
Sie sprechen gerade von hohen Verlusten, von Abnutzung. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf die lokale Bevölkerung und die Infrastruktur in den Ortschaften aus, wenn wir bedenken, dass ja auch schwere Waffen wie Panzer und Artillerie eingesetzt werden?
Ohne Frage ist die Zivilbevölkerung, die am meisten darunter leidet, unter Kriegen in Städten. Das ist ein enormes Leid und die Bilder aus Bachmut sprechen für sich. Über 80% der Infrastruktur, der sichtbaren Infrastruktur, ist zerstört. Muss irgendwann wieder auch mal aufgebaut werden. Wasserversorgungswege, also wichtige Dinge, die das Leben in einer Stadt aufrechterhalten, sind zerstört und in Mitleidenschaft gezogen worden. Und darüber hinaus dann halt auch durch Munition, Munitionsreste, durch Sprengfallen viele Verwundete, Verletzte und auch Tote.
Wenn wir jetzt etwas mehr ins Detail gehen zum eigentlichen Orts- und Häuserkampf, wie können wir uns das vorstellen? Zum Beispiel, welche Waffensysteme, welche Art von Unterstützung benötigt eine Armee, um erfolgreich zu sein im Orts- und Häuserkampf?
Neben Panzer und Artillerie ist es vor allem die Infanterie, die im Orts- und Häuserkampf entscheidend ist. Darüber hinaus sind aber Fähigkeiten wie Aufklärung durch zum Beispiel Drohnen eine große Bedeutung. Sie sehen ja hier eine der fliegenden Drohnen, die entsprechend eingesetzt werden können durch uns. Ich habe hier mitgebracht einen Roboter zur Aufklärung, Beobachtung und Erkundung, der sogenannte Rabe, den wir im Rahmen des Orts- und Häuserkampfes einsetzen. Das heißt, Sie können den zum Beispiel in ein Gebäude reinschmeißen. Das hält der aus, der ist sehr robust. Dann haben Sie eine fahrende Kamera im Gebäude und können sich schon mal vorab ein Bild von dem Gebäude machen, bevor Sie dort selber in das Gebäude eindringen.
Sie sprachen in der vorigen Frage von besonders hohen Verlusten im Häuserkampf. Man spricht ja auch im Militär davon, dass gerade ein Angreifer eine deutliche Überlegenheit braucht, um erfolgreich zu sein. Unter diesen Umständen könnte man sich nicht vorstellen, dass es generell besser wäre, Ortschaften zu umgehen und auf lange Sicht zur Aufgabe zu bringen, anstatt den verlustreichen Häuserkampf zu riskieren?
Grundsätzlich ist richtig, dass der Verteidiger hier in einer besseren Position ist und Sie als Angreifer in der Regel das 3- bis 5-fache, das ist auch eine Daumenregel, die es dazu gibt, das 3- bis 5-fache an Kräften brauchen, um eine solche Stadt zum Beispiel einzunehmen oder im Rahmen des Orts- und Häuserkampfes zu bestehen. Sie müssen im Rahmen des Orts- und Häuserkampfes mit enormen Verlusten rechnen. Sie müssen mit nicht nur toten Soldaten rechnen, Sie müssen auch mit verwundeten Soldaten rechnen. Das ist eine hohe Belastung dann auch für das Sanitätspersonal. Sie haben recht, der Preis im Orts- und Häuserkampf ist hoch. Er ist aber wichtig, der Orts- und Häuserkampf. Und diese Städte sind wichtig aufgrund der dort vorhandenen Infrastruktur, wie Kommunikationswege, Versorgungswege. Das sind ja auch Achsen, die sich treffen in solchen Städten, wo sie einfach Zugänge haben zu anderen Ortschaften, wo sie Zugänge haben zu anderen Landabschnitten. Darum sind Ortschaften von zentraler Bedeutung, können sie nicht einfach links liegen lassen.
Dazu passt eigentlich ganz gut eine Frage, die uns schon öfter aus der Community gestellt wurde. Bei diesem hohen Aufwand, diesen hohen Verlustraten, wäre es denn überhaupt möglich, denkbar, eine Metropole wie Kiew im Orts- und Häuserkampf zu erobern? Oder ist das quasi per se ein Himmelfahrtskommando?
Eine solche Metropole wie Kiew militärisch komplett einzunehmen und unter seine Kontrolle zu bringen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich würde sagen, fast unlösbare Aufgabe. Ich nehme mal ein Beispiel, als Berlin 1945 durch die Rote Armee eingenommen worden ist, sind 500.000 Soldaten eingesetzt worden. Sie können sich vorstellen, dass entlang von Straßenzügen links ein Bataillon eingesetzt, rechts ein Bataillon eingesetzt, auf mehreren 100 Metern 1.000 Soldaten eingesetzt. So müssen Sie sich das vorstellen in einer solchen Metropole. Städte verhalten sich zu Soldaten wie Wasser und Schwämme. Das wird aufgesaugt einfach aufgrund der Vielzahl der Bevölkerung, die sie haben, die vielen Straßenabschnitte, die Größe macht es halt einfach so wahnsinnig komplex. Darüber hinaus haben sie auch nicht nur die Infrastruktur oberhalb, also das, was wir immer sehen, sondern es geht auch um Infrastruktur unterhalb. Wasserversorgungswege, Tunnel entsprechend, was wir ja auch sehen in vielen Krisen- und Konfliktgebieten. Das ist einfach eine schier große, immense Aufgabe, das alles unter seine Kontrolle zu bringen. Dafür brauchen Sie sehr, sehr viel Personal.
An dieser Stelle vielleicht noch eine weitere Frage aus der Community. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert die Frage, welche Seite ist eigentlich besser aufgestellt? Russland oder die Ukraine? Wie bewerten Sie das jetzt im Hinblick auf den Orts- und Häuserkampf im Speziellen?
Sie haben auf der einen Seite die russischen Streitkräfte mit ihren konventionellen Fähigkeiten, Panzer, Artillerie, Infanterie. Darüber hinaus haben Sie auf russischer Seite auch einen hohen Erfahrungsschatz an Orts- und Häuserkampf, sowohl durch den Tschetschenienkrieg wie auch im Rahmen des Syrienkrieges. Auf der anderen Seite haben wir die ukrainischen Streitkräfte, teilweise ausgebildet durch westliche Nationen, ausgestattet durch westliche NATO-Staaten und mit dem unbedingten Willen zum Halten ihres Landes, zur Verteidigung ihres Landes. Wer am Ende diesen Krieg entscheiden wird, keiner weiß es.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Bundeswehr blicken, welche Lehren ziehen Sie aus dem Krieg in der Ukraine für die Einsatzgrundsätze, für die Ausbildung der Bundeswehr im Orts- und Häuserkampf?
Der Orts- und Häuserkampf in der Bundeswehr ist nicht nur eine Aufgabe der Spezialkräfte und der spezialisierten Kräfte, ist auch nicht nur eine Aufgabe der Infanterie und infanteristisch eingesetzten Verbänden, sondern aus meiner Sicht ist es eine Jedermannsaufgabe, die auf jeden Bundeswehrsoldaten in Zukunft zukommen kann. Sie können auch als Logistiker eingesetzt sein und dort im Rahmen von Orts- und Häuserkampf in einen Hinterhalt in einer Ortschaft geraten und müssen in der Lage sein, sich dort entsprechend auch verteidigen zu können.
Können Sie einmal konkret darstellen, wie unsere Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr im Orts- und Häuserkampf ausgebildet werden?
Wir haben dazu unterschiedliche Möglichkeiten. Es fängt an bei der Einzelschützenausbildung, wo Sie lernen, wie verhalte ich mich, wie gehe ich an eine Tür ran, wie gehe ich in einen Raum hinein unter Beachtung meines Eigenschutzes und wie verhalte ich mich dann, wenn ich auf jemanden treffe und dann die Entscheidung treffen muss, ist er Feind oder ist er Freund. Dann geht es weiterhin bis zur Truppausbildung, 4-Mann-Trupps, 6-Mann-Trupps etc., wo sie dann lernen, mit anderen Soldatinnen und Soldaten die Zusammenarbeit, wie nehme ich entsprechend Räume, Gänge, Stockwerke, Gebäude, wie gehe ich von einem Gebäude in das nächste Gebäude hinaus, und das können sie hoch bis zur Zugausbildung, wo wir dann von 40 Soldatinnen und Soldaten reden, bis hin zur Kompanieausbildung, 150 Soldatinnen und Soldaten reden, oder auch hoch bis zur Bataillonsausbildung, wo wir dann von über 500 Soldatinnen und Soldaten im Orts- und Häuserkampf reden. Dann reden wir aber auch schon davon, dass wir nicht mehr am Standort sind, wo sie möglicherweise, an vielen Standorten haben wir das, also Übungshäuser haben, Übungsräume haben, sondern dann reden wir schon, dass sie auf einen Truppenübungsplatz fahren müssen, wie zum Beispiel der Truppenübungsplatz in Hammelburg, wo wir die Ortschaft Bonnland haben als Übungsdorf. Darüber hinaus haben wir auf dem Truppenübungsplatz in Lenin eine Ortskampfanlage, wo auch im scharfen Schuss der Einsatz im Orts- und Häuserkampf geübt werden kann. Und wir haben Schnörgersburg am Gefechtsübungszentrum des Heeres, eine Riesenstadt, in der sie über 1000 Soldatinnen und Soldaten einsetzen können, um dort den Orts- und Häuserkampf zu üben.
Diese Waffen und die Ausrüstung, die wir hier vor uns liegen haben, das sieht mir sehr technisch aus. Ist das dann auch Bestandteil dieser Kampfausbildung?
Unbedingt. Das hier ist der Firefight and Combat Trainer als Beispiel. Das ist ein Nachbau eines Waffentypes, hier in dem Fall eines AR-15. Sie können aber auch das G36 entsprechend nachbauen lassen damit oder Pistolen damit entsprechend nachbauen lassen. Der Vorteil an diesem Duellsimulator, und dafür setzen wir ihn ein, ist, dass jeder Soldat dann entsprechend mit solchen Sensoren ausgestattet ist. Und wenn er getroffen wird, wir schießen ja nicht mit echter Munition aufeinander, sondern wenn er getroffen wird, bekommt er einen elektrischen Impuls und spürt, dass er getroffen ist. Was wollen wir damit machen? Wir wollen damit die Soldatinnen und Soldaten ausbilden, dass sie Deckung nutzen, dass sie die richtige Deckung nutzen. Und wenn halt nicht genutzt wird, bekommt er einen elektrischen Impuls, also ein Feedback, dass er nicht die Deckung vernünftig genutzt hat. Das machen wir im Rahmen der Truppausbildung. Das geht hoch, bis dass wir Fahrzeuge mit Duellsimulatoren einrüsten können, dass ganze Verbände damit einrüsten können. Das ist dann auch wichtig zum Beispiel für Nachbesprechungen, sodass Sie sagen können, wie viele Fahrzeuge sind ausgefallen, wie viele Soldaten sind ausgefallen, wie erfolgreich waren Sie im Orts- und Häuserkampf als Beispiel.
Jetzt haben wir über die Ausbildung im Allgemeinen gesprochen. Sie sind ja jetzt Objektschützer im Speziellen. Gibt es denn da Unterschiede? Wie sieht denn die Ausbildung der Objektschützer der Luftwaffe aus?
Der Orts- und Häuserkampf spielt sich für uns vor allen Dingen auf dem Flugplatz ab. Das bedeutet für uns, wir haben dort eine Infrastruktur von über 200 Gebäuden und wir haben hier die Besonderheit, dass wir das Material, was wir zu schützen haben, nämlich die Flugzeuge, in unmittelbarer Nähe haben. Das bedeutet, ich kann nicht einfach 360 Grad irgendwo hinwirken, sondern ich muss immer sehr genau achten, wo bin ich gerade, wo wirke ich hin, damit auf gar keinen Fall die Flugzeuge als Beispiel beschädigt werden. Wir müssen sehr systematisch und sehr schnell vorgehen, wenn wir zum Beispiel ein Eindringen in einer solchen Liegenschaft haben. Dafür haben wir bestimmte taktische Techniken und Verfahren, die wir anwenden, sodass wir schnell in der Lage sind, einen Eindringling festzusetzen, sodass weiterhin die Luftfahrzeuge der Luftwaffe geschützt bleiben.
Jetzt haben Sie als Beispiel den Schutz von Flughäfen erwähnt. Kann man das Ganze vielleicht so zusammenfassen, dass der Schutz kritischer Infrastruktur genau der Aufgabenbereich für Sie und Ihre Objektschützer ist?
Genau dafür haben sowohl die Marine wie auch die Luftwaffe auf Schutz spezialisierte Kräfte. Die Luftwaffe hat dafür die Objektschützer als Beispiel im Objektschutzregiment. Die Marine hat dafür das Seebataillon. Und letztes Jahr haben wir im Rahmen der Übung Baltic Tiger in Estland zusammen mit dem Seebataillon, dem Objektschutzregiment der Luftwaffe und den estnischen Soldatinnen und Soldaten in Estland eine Übung durchgeführt zum Schutz kritischer Infrastruktur, nämlich sowohl eines Seehafens wie auch eines Flughafens. Das Ganze zeitlich parallel. mit entsprechend den estnischen Kameradinnen und Kameraden. Und wir haben dort das Szenar gehabt, dass ein Truppenaufmarsch in Estland stattfinden würde im Rahmen der NATO Response Force und dass dazu diese kritische Infrastruktur, nämlich Flughafen und Seehafen, geschützt werden muss.
Herr Oberstleutnant, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke Ihnen für das freundliche und sehr informative Gespräch.
Danke, Herr Hauptmann.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.